Neuroathletiktraining basiert zum größten Teil auf diesem Faktor Sicherheit, also dieses Sicherheitsbedürfnis des Körpers, sich nicht zu verletzen, nicht in gefährliche Situationen reinzukommen, dementsprechend auch gewisse Schutzmechanismen und Schutzreflexe, die wir evolutionär ja haben, mit einzubeziehen. Und am Ende des Tages geht es, wie du schon richtig gesagt hast, darum, die bestmögliche Sicherheit in Bewegung zu garantieren. Wir müssen heutzutage nicht mehr von einem Säbelzahntiger wegrennen. Wir müssen auch nicht mehr das Mammut jagen, um uns mit dem Fell warm zu halten. Wir müssen auch nicht gucken, dass wir irgendwie überleben, weil uns Gruppierungen irgendwie auslöschen wollen. Aber wir haben ja durch Bewegung und durch das ganze Umfeld viele andere Stressoren, mit denen wir konfrontiert sind.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Lara, schön, dass du heute da bist und wir uns deinem Lieblingsthema heute widmen dürfen, hier der Neuroathletik. Gleich natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Hol uns erstmal ganz kurz ab, dass wir hier so ein bisschen klassisch Podcast-Style den Part abgehakt haben. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo erstmal. Hi Patrick, schön, dass ich in deinem Podcast auch Gast sein darf. Und natürlich müssen wir diesen Part auch machen, ne? Sonst weiß ja hier keiner, was los ist. Also ich bin Lara, ich bin Neuroathletiktrainerin, wie du schon gesagt hast, meine Leidenschaft dem Thema Neuroathletiktraining gewidmet mit der Spezialisierung auf MMA-Athleten. Also ich habe mich wirklich auf die funktionelle Neurologie für MMA-Athleten spezialisiert, helfe da einigen Profisportlern, einigen leistungsorientierten Athleten, die auch mal an die Spitze wollen, tatsächlich aber auch einigen Amateurathleten, die sagen, hey, ich will da oben irgendwann mal auch stehen und brauche dafür deine Unterstützung. Hab Fitnessökonomie ursprünglich studiert, dass man auch weiß, okay, aus welcher Ecke kommt die? Hat die jetzt einfach direkt Neuroathletiktraining studiert oder irgendwas gemacht? Nee, so einfach war es dann tatsächlich zum Glück nicht. Ich habe Fitnessökonomie studiert an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und wie der Name schon sagt, gibt es Fitness und Ökonomie. Ich hasse Zahlen. Wollte nie die irgendwie Blazer-Anzugträgerin sein, die durch Fitnessstudios geht und sagt so, ne, wie sind die Zahlen, wie sind die Umsätze, sondern mich hat der Bereich Sport, Performance, Leistungsfähigkeit, also alles das, was mit Training zu tun hat, immer schon viel, viel mehr interessiert und habe mich während des Studiums dann dementsprechend auch voll darauf konzentriert. Also Qualifikation noch gemacht, Profiqualifikation, Lehrerin für Fitness, Trainerin für Sportrehabilitation und habe dann am Ende der ganzen Ausbildung, des ganzen Studiums, der Torte quasi nochmal, so der Kirsche, die Sahne obendrauf gesetzt und gesagt, so, jetzt habe ich meinen Teilbereich gefunden. Da gibt es noch mehr als das, was wir aus der klassischen Biomechanik kennen. Bin da an das Thema Neuroathletik gekommen und habe mich gefühlt schockverliebt. Also wenn es Liebe auf den ersten Blick gibt im beruflichen Bereich, dann war es auf jeden Fall der Teil. Und da wusste ich auch von Anfang an, okay, das ist eine Sache, da könnte ich mir vorstellen, wirklich bis ich ins Gras beiße, mit zu tun zu haben, mit zu arbeiten. Und dementsprechend ist das meine Spezialisierung, mein Beruf, mein Dasein, ein Teil meiner Persönlichkeit und das, was ich jeden Tag auch lebe.
Sehr cool. Ja, und wir werden gleich natürlich noch ein bisschen tiefer da einsteigen. Wir haben ja gerade auch erst gemeinsam mit dir in unserem MindAct Performance Lab unseren ersten Neuroathletik-Kurs gelauncht, wo du einen ersten Einblick schon mal gegeben hast, wie Athleten, Athletinnen vor allem mit Versagensängsten umgehen können und davon Neuroathletik profitieren können. Können wir sicherlich auch später noch mal ein bisschen dazu. Du hast gerade schon über den Background gesprochen, den du auf der Sportseite natürlich hattest. Du hast doch gerade im Vorgespräch irgendwie nochmal gesagt, wie viele Jahre, fast schon Jahrzehnte mittlerweile du ja im Sport verbringst. Was war das, was dich an der Neuroathletik gegenüber all dem, was du vorher gelernt, gesehen, erfahren hattest, so sehr begeistert?
Das, was mich wirklich am allermeisten begeistert, ist, dass du mit neuroathletischem Training wirklich den individuellen Fingerabdruck jedes einzelnen Menschen oder in dem Fall jedes einzelnen Athleten wirklich korrekt ausarbeiten kannst und wirklich dieses Wort Individualität nochmal auf eine ganz andere Art und Weise leben kannst. Weil so die klassischen Ansätze sind wichtig, die sind richtig, die müssen da sein. Das, ne, ist nachher auch alles ein ganzheitliches Konstrukt. Aber zu wissen oder auch im Hinterkopf zu behalten, dass jedes Nervensystem Informationen, Gefühle, Emotionen, Körperwahrnehmung ganz, ganz anders verarbeitet, selbst wenn du gefühlt zwei physisch gleiche Athleten oder Athletinnen hast, sind sie aber in ihrer Verarbeitung von Wahrnehmung, Bewegung nochmal so unterschiedlich und so komplex in der Informationsverarbeitung, dass ich wusste, okay, da geht es wirklich darum, diesen, wie ich anfangs gesagt habe, neuronalen Fingerabdruck so intensiv rauszuarbeiten, dass jeder passend auf seinem Nervensystem und passend auf dem neuronalen Profil auch das bekommt, was er braucht und nicht einfach irgendwas übergestülpt wird, nur weil das für die Partnerathletin oder den Buddy, der in derselben Nische unterwegs ist, nur weil das für den passt, heißt das nicht automatisch, dass das auch dein Way to go ist. Und so dieses Gefühl zu haben, ich gebe dem Athleten was für seinen persönlichen Weg mit, ich gebe ihm die Puzzleteile, die er braucht, die das Nervensystem quasi auch kommuniziert, war so das, wo ich gemerkt habe, das macht einen enormen Unterschied in dem Sport selbst, aber auch für dich als Wahrnehmung als Mensch, ne? Du bist ja nicht nur der Athlet, du bist auch ein Mensch. Da steht ja noch ganz viel hinter, ne? Du hast ja nicht nur deinen Sport, du beschäftigst dich ja auch noch mit anderen Sachen, andere Gedanken, andere Gefühle, alles kommt ja irgendwie zusammen. Und da zu gucken, was braucht mein Gegenüber wirklich und was funktioniert für mein Gegenüber auch, war dann für mich so der Game Changer, wo ich gesagt habe, das ist eine Herangehensweise, mit der ich mich auch als Trainerin gut identifizieren kann. Weil am Ende des Tages steht mein Name darunter, genauso wie bei dir, bei deinen Athleten und bei deinem Programm dein Name drunter steht. Und ich habe natürlich den Anspruch auch, dass jeder für sich das Maximum rausholen kann und sagen kann, ey, das war super geil, mit Lara zu arbeiten oder ey, Patrick hat mir super geile Sachen gezeigt und dann nicht irgendein Bullshit rauszuhauen, nur weil das jetzt gefühlt jeder macht.
Würdest du sagen, dass letztendlich, sag ich mal, der Weg vor allem dahin geht, ja auch für dich, so wie du es beschrieben hast, dass wir aufhören, auch bei zuerst mal rein aus sportlicher Perspektive, nur das Offensichtliche zu betrachten, also die Biomechanik, dann halt wirklich dahinter zu schauen, okay, wie funktioniert eigentlich das ganze System wirklich und wo ist letztendlich auch ein Stück weit der Ursprung der Bewegung?
Genau, also würde ich direkt so unterschreiben, die Biomechanik ist nicht unwichtig. Teilweise ist es so, dass andere Trainerkollegen denken, wir wollen mit Neuroathletiktraining das klassische Krafttraining etc. ersetzen, was überhaupt gar nicht das Ziel ist, sondern es soll eine Komponente ergänzt werden, die, wie du schon sagst, einfach so in den letzten Jahrzehnten leider nicht berücksichtigt wurde. Und diese biomechanischen Aspekte geben einem Neuroathletiktrainer oder jemand, der sich mit dem Nervensystem beschäftigt, super viele wertvolle Informationen. Aber den Körper alleine nur darauf zu reduzieren, was ich biomechanisch sehen und testen kann, ist aus meiner Sicht einfach eine totale Potenzialverschwendung. Und du weißt halt auch nicht, okay, was hätte vielleicht noch in dem Athleten rausgeholt werden können, wenn ich andere Aspekte noch mit einbeziehe. Und wenn man sich das mal ein bisschen globaler anguckt, nehmen wir ja Dinge, auch Bewegung, nicht nur durch biomechanische Abläufe oder durch irgendwelche Muskelverkettungen wahr, sondern dann stecken ja auch, ne, das ist so die Basis, Nervenimpulse, ne, das kennt ja jeder, ne, da muss vorher ein Nervenimpuls geben, dass der Muskel sich bewegt, etc. Aber was dann im Gehirn oben wirklich passiert, was kommt da oben an? Wer kriegt die Information zuerst? Was passiert dann? Wo gehen die durch? Welcher Kortexbereich bekommt das? Warum springt der vielleicht nicht so an, wie er sollte? Also sich mal mit den Hintergrundfragen zu beschäftigen, kann für alle Teilbereiche von Performance dann dementsprechend auch super wertvoll sein.
Es gibt in der Neuroathletik ja so diesen klassischen Spruch von Bewegung beginnt im Gehirn. Was bedeutet das konkret vielleicht auch für diejenigen, die noch gar keinen Touchpoint damit hatten.
Ja, also Bewegung im Gehirn soll quasi verdeutlichen, dass bevor überhaupt ein sogenannter Output, also ein Ergebnis in Form einer Bewegung, einer Kniebeuge, einem Wurf, ne, wenn es irgendwas Sportspezifisches ist, im Gehirn ja schon ein Bewegungsplan dafür kreiert werden muss. Deine Muskeln müssen ja wissen oder die Muskelketten müssen ja wissen, was muss ich jetzt tun? Ne, in welche Position muss ich gehen? Wie ist meine Stellung im Raum? Also ich brauche ja vorher wirklich wie so ein Bewegungsarchitekt quasi, der sagt, so und so sieht's aus, das sind meine Anforderungen an die Bewegung, die ich jetzt habe. Was hast du für Informationen für mich und wie können wir die Bewegung dann bestmöglich durchführen, schmerzfrei durchführen, dynamisch durchführen, was es auch in dem Kontext für eine Bewegung ist, aber das ist erstmal egal. Es geht erstmal darum zu gucken, okay, welche Landkarte von der Bewegung habe ich gerade und wie kann ich bestmöglich versuchen, dem Gehirn die nötigen Anreize zu geben, diese Bewegung bestmöglich durchzuführen. Und wenn da oben noch, also kein guter, qualitativ guter Plan deiner Bewegung vorliegt, wird am Ende auch nichts bei rauskommen. Ich sage das immer so salopp, ne? Kommt Shit rein, kommt Shit auch wieder raus. Also du musst schon dafür sorgen, dass das Ergebnis, was du am Ende erzielen willst, vorher schon einen so guten Impact hat, so gute Informationen über dich generiert, dass du die Bewegung auch bestmöglich machen kannst. Und darum geht es dann quasi eigentlich, wenn man sagt, Bewegung beginnt im Gehirn und nicht erst am Endstück der Muskulatur, die dann quasi in Anführungszeichen nur das ausführende Organ ist.
Also, welche Rolle spielt dabei so dieses Thema Sicherheit, also dieses Gefühl von Sicherheit in Kombination mit dem Nervensystem?
Neuroathletiktraining basiert zum größten Teil auf diesem Faktor Sicherheit, also dieses Sicherheitsbedürfnis des Körpers, sich nicht zu verletzen, nicht in gefährliche Situationen reinzukommen, dementsprechend auch gewisse Schutzmechanismen und Schutzreflexe, die wir evolutionär ja haben, mit einzubeziehen. Und am Ende des Tages geht es, wie du schon richtig gesagt hast, darum, die bestmögliche Sicherheit in Bewegung zu garantieren. Wir müssen heutzutage nicht mehr von einem Säbelzahntiger wegrennen. Wir müssen auch nicht mehr das Mammut jagen, um uns mit dem Fell warm zu halten. Wir müssen auch nicht gucken, dass wir irgendwie überleben, weil uns Gruppierungen irgendwie auslöschen wollen. Aber wir haben ja durch Bewegung und durch das ganze Umfeld viele andere Stressoren, mit denen wir konfrontiert sind. Und das ist fürs Nervensystem auch wirklich enorm anstrengend, diese Stressoren richtig einzuordnen, zu gucken, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Und wenn dein Nervensystem sich entscheidet dafür, ey, das, was ich gerade tue, ist überhaupt nicht sicher, ich fühle mich hier nicht wohl, weil ich, ne, nicht die richtigen Informationen von meinem Nervensystem habe, weil ich mich vielleicht schon mal in der Position verletzt habe, also basierend auf meinen Erfahrungen und basierend auf den Glaubenssätzen, die du hast. Also ich habe letztens eine echt spannende Forschung bzw. Studie gelesen, dass das Nervensystem sich basierend auf deinen Glaubenssätzen und deinen Erwartungen an eine Situation die dazugehörigen sensorischen Informationen holt. Selbst wenn die überwiegend gut sind, du hast aber die Erwartung, ey, ich verkack gleich voll, ich gehe gleich raus und ich habe das Gefühl, ich kann heute nicht abliefern, hast du ja schon eine gewisse Erwartungshaltung an dich und an deine Leistung. Und dein Nervensystem ist ja dann nicht doof und sagt, nee, wir schaffen das, ich gebe dir 1000 Gründe, warum wir das hinbekommen. Da kann man schon bewusst drüber nachdenken. Aber alles, was bewusst dann ist oder bewusst abläuft in unseren alten Hirnstrukturen, sucht Beweise dafür, dass es so ist. Und das finde ich super spannend, weil du dann ja wirklich schauen musst, okay, wie kann ich diesen Glaubenssatz, diese Erfahrung und diese sensorischen Informationen so zusammenpuzzeln, dass am Ende auch das rauskommt, was ich will. Und da rede ich nicht davon, so Sachen wie Leistungsdruck oder Nervosität komplett zu eliminieren, weil diese Gefühle sind wichtig, die sind richtig, die sollen gefühlt werden. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe nie wieder Angst und nie wieder Leistungsdruck vor einem Wettkampf. Das ist totaler Bullshit, da kann sich keiner von freisprechen. Die einen haben es mehr, die anderen haben es weniger. Aber es geht darum, dass dieses Gefühl in deinem Nervensystem dieses Sicherheitsbedürfnis nicht triggert und sagt, ich habe Angst. Das fühlt sich nicht sicher an. Weißt du noch damals, da waren wir auch in so einer Situation und da hat gar nichts funktioniert und ich habe verloren und. Dann spielt man sich ja selber in so eine Spirale runter. Und da wirklich zu gucken, einen Pegel an Sicherheit zu gewährleisten, wo das Nervensystem sagt, ja, ich bin nervös, ja, ich fühle Druck, aber wir haben alles dafür getan, wir sind vorbereitet, ich fühle mich stabil, ich fühle mich sicher und let's go, ist quasi die oberste Priorität dann auch für mich als Neuroathletiktrainerin.
Super spannend. Ich musste tatsächlich gerade an ein Gespräch denken mit einer Athletin, das ich vor kurzem hatte. Sie hat mir erzählt, dass sie sich in der Vergangenheit einmal auf jeden Fall ein bisschen schwerer verletzt hat, glaube ich, am Hamstring. Und danach dann, also sie ist Leichtathletin, immer wieder im Training einfach richtig Angst gehabt hat, dass sie sich verletzt. Also sie geht in jedes Training mit so einem Angstgefühl, dass sie sich verletzt, und tatsächlich hat sie sich jetzt auch wieder verletzt. Würdest du sagen, also mal losgelöst von ihrem individuellen Fall, aber dass das so im Grunde genommen vielleicht so ein klassisches Beispiel ist von, wir haben diese mentale Wahrnehmung von Angst, wir schränken uns als sozusagen ein, dadurch ist das Nervensystem so in diesem Stressmodus, schränkt dann auch die Bewegung ein und dann verletzen wir uns halt bei Bewegungen, die wir eigentlich problemlos sicher ausführen könnten?
Ja, definitiv. Also es muss nicht zwangsläufig dieser Faktor sein, ne? Es kann aber eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen. Ich sage auch immer gerne bei Fußballern zum Beispiel, die nach schweren Verletzungen irgendwie Knie, Sprunggelenk, was auch immer, Wadenbeinbruch, ne, irgendwas, was dich wirklich länger rausgehauen hat, wäre eigentlich der Best Case, auch wenn der Athlet sich irgendwie an die Stirn fassen würde und sagen würde, Lara, bist du bescheuert? Wäre der Best Case, dieser Spieler wird eingewechselt, wird einmal komplett umgenietet von jemandem, steht auf und merkt, ey, mir ist nichts passiert. Ne, weil du diesen Beweis dafür brauchst, ey, es passiert dir nichts. Aber diese Stabilität und diese Sicherheit, die musst du dir halt erarbeiten. Weil auch durch die Verletzung sich ja gewisse Verhaltensweisen und Muster auch einschleichen. Ne, wenn du dann mit Angst ins Training gehst, hast du vielleicht auch Probleme mit der Atmung, ne? Die Atmung ist nicht mehr so, wie du es vielleicht vorher hattest. Gleichgewichtsinformationen, die Augen, ne? Spielt ja alles eine Rolle. Wie nehme ich dann überhaupt mich in der Situation, in der ich die Bewegung machen muss, in der ich mich verletzt habe, wahr? Und wenn du dann nicht aus diesem Strudel rauskommst, zu sagen, die Angst ist so dominant, kann das tatsächlich noch mal passieren. Und das ist auch kein Einzelfall. Da höre ich sehr, sehr häufig von, leider.
Wenn diese Sicherheit jetzt so ein großes zentrales Thema natürlich ist und alles ein Stück weit auch darauf hinausläuft, ist auf der anderen Seite natürlich, glaube ich, für viele automatisch die Frage, wie kreiere ich denn diese Sicherheit in mir und in meinem Körper?
Ja, es gibt so diesen Leitspruch Survival before Performance, ne? Also das ist so dieses, bevor ich überhaupt über Leistungsfähigkeit nachdenke, ist dieser Sicherheitsaspekt wirklich erstmal das, was gewährleistet werden muss. Und da sprechen wir in erster Linie erstmal von einem wirklich stabilen Fundament in Form von Energie. Ich brauche die nötige Energie für Neuroplastizität, für Anpassungen, um überhaupt Leistung irgendwie oder irgendwie mal über Leistung nachzudenken. Wir reden von Atmung und wir reden von Atmung nicht in Form von, ja, ich atme schon mein ganzes Leben lang, ich bin mit Sauerstoff versorgt, was soll da passieren, sondern sich wirklich anzugucken, hast du dir vielleicht eine Atemökonomie durch Verletzungen, durchs Training, durch spezifische Positionen, was auch immer angeeignet, was jetzt gerade das Sicherheitsbedürfnis deines Nervensystems nicht gerade positiv beeinflusst? Heißt zum Beispiel, die CO2-Sensitivität zu testen, den sogenannten Boltzmann-Score. Wie lange kommt dein Körper mit dem Sauerstoff aus, den er hat, bevor diese Rezeptoren quasi die Warnung geben, er gibt mir neuen Sauerstoff. Ich brauche irgendwie was Neues und verfällt nicht irgendwie in Panik. Genauso wie ein Atemmuster zu testen. Ne? Was machen, wie atmen die Rippenbögen gleichzeitig? Oder merkst du, dass eine Seite langsamer ist, unkoordinierter ist? Generell die Fähigkeit, Atemphasen zu halten. Es gibt so viele Leute, die kriegen bei so Sachen wie Boxatmung, die kriegen Panik, weil sie merken, ich muss mich mal wirklich 4, 5, 6, 7 Sekunden auf eine Atemphase konzentrieren. Das ganze Nervensystem spielt verrückt. Und da schon zu gucken, was bin ich, also wo kann ich Atempotenzial rausholen? Plus natürlich auch der Faktor Ernährung, aber den klammer ich für mich persönlich immer aus, weil ich bin keine Ernährungsexpertin. Da gibt es andere tolle Menschen für. Aber zu gucken, was braucht mein Körper überhaupt, um leistungsfähig zu sein? Da rede ich nicht von ausschließlich von gesunder Ernährung, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass gesunde Ernährung und Sportlerernährung manchmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Aber zu gucken, habe ich die nötigen Ressourcen, um überhaupt Veränderungen in meinem Körper zu suggerieren und überhaupt Anpassungen stattfinden zu lassen und dem Körper wirklich auch Kraft zu geben, das zu tun, was ich von ihm tun will. Also so wirklich an Fundament, Atmung, Ernährung und dann zu gucken, das ist auch immer im Coaching so mein Way to go, die sogenannte reflexive Stabilität zu testen. Die Stabilität, die dein Körper quasi braucht, wenn du nicht bewusst darüber nachdenkst, ne? Wenn du jetzt überlegst, okay, ich stelle mich auf ein Bein, denkst du bewusst darüber nach, auf einem Bein zu stehen. Ich rede aber davon, dass du Stabilität in Positionen brauchst, in denen du nicht unbedingt damit rechnest, dass du Stabilität benötigst. Vor allen Dingen so in Zweikämpfen wie beim Fußball, Kampfsport, ne? Aber auch in Einzelsportarten, wo du beispielsweise Würfe machst, du konzentrierst dich auf den Wurf, aber würdest dich wahrscheinlich nie auf deine Wirbelsäule oder generell auf deine Stabilität in gewissen Positionen konzentrieren, weil das erstens zu viel Energie verschwenden würde fürs Gehirn und zweitens gerade auch nicht eigentlich die wichtigste Komponente ist in deinem Handeln. Und dann zu gucken, ich stelle die Athleten immer mit den Füßen ganz eng zusammen, dann schließen sie die Augen, lassen die Arme locker hängen. Und ich stehe dann immer dahinter und gebe von der Seite wirklich einen, ich schubse die nicht, ich gebe so einen Klatscher und gucke mir dann an, wie lange, also wohin bewegt sich der Körper länger. Es gibt Athleten, die gehen richtig aus ihrer Stabilität raus, brauchen so 1-2 Sekunden, bis sie ihre Stabilität wieder haben und die andere Seite ist völlig stabil. Weil das gibt mir nachher Rückschlüsse darauf, auf welchen Kortexbereich ich vielleicht muss oder was ich vielleicht auch total einfach an der Wirbelsäule mit so ein paar Mobility-Geschichten, was so propriozeptiv angeht, gucken kann, wie kriege ich diese Person reflexiv stabil. Weil das ist auch wieder so mit der wichtigste Sicherheitsaspekt. Ich brauche Stabilität in sportspezifischen und allgemeinen Positionen. So Top-Athleten sind in der Sache, die ich gerade gesagt habe, meistens ziemlich stabil. Ne? Die sind ja schon von ihrem ganzen Niveau ein bisschen höher. Stell die dann mal in eine sportspezifische Position. Ne, angenommen, ich habe irgendwie Speerwerfen im Kopf, keine Ahnung warum. Aber stell dir jemanden beim Speerwerfen vor und du stoppst die in der Endposition und machst diese reflexive Stabilitätstestung dann nochmal. Und dann kann es wirklich dazu kommen, dass der Athlet oder die Athletin merkt, ich bin völlig instabil bei meinem Wurf. Und da fangen wir quasi schon an und arbeiten uns dann Stück für Stück hoch, um erstmal so eine Basis an Sicherheit zu haben und dann zu gucken, okay, was brauchst du noch? Augen, Gleichgewicht, Innenwahrnehmung, ne, das läuft dann immer ganz individuell, je nachdem, was das Ziel der Bewegung auch ist.
Okay, das heißt im Prinzip geht es darum, so ein Stück weit von dieser Basis, dieser reflexiven Stabilität, wie du es gerade genannt hast, dann aufzubauen und zu gucken, okay, Step by Step, wenn wir immer mehr in die Bewegungen reingehen, die du dann in deinem Sport auch letztendlich immer wieder hast oder den du immer wieder ausgesetzt bist, hast du diese Stabilität da immer noch oder geht die auf dem Weg da irgendwo verloren?
Genau das ist es, ja. Und du musst halt immer individuell gucken, was braucht die Person. Wenn ich jetzt bei einer Atemmustertestung schon festgestellt habe, dass beispielsweise der rechte Rippenbogen nicht vernünftig arbeitet, drillen wir das vorher auf, testen die Stabilität dann quasi in der sportspezifischen Position nochmal. Und das, was am Nervensystem so super ist, du bekommst direkten Feedback. Entweder stehst du stabiler, es ist alles gleich, oder es ist vielleicht sogar schlechter geworden. Die drei Optionen gibt's. Und dann muss man halt gucken, welche Autobahn muss ich quasi nehmen, um diese Person reflexiv stabil zu halten und dann zu gucken, dann arbeiten wir an Bewegungskontrolle, dann arbeiten wir daran, wie du gewisse Bereiche vielleicht noch besser ansteuern kannst. Aber es hängt alles oder beginnt alles, wie du schon sagst, mit dem Fundament reflexive Stabilität, vor allen Dingen in den sportspezifischen Positionen. Darauf kommt es nachher an.
Cool. Ich würde ganz gern kurz noch auf den Atempart eingehen, weil du ja auch gesagt hast, dass das ein Part ist, mit dem du auf jeden Fall beginnst immer und musst auch kurz ein bisschen schmunzeln, als du über die Beispiele gesprochen hast, weil ich das immer auch wieder sehe, dass ganz viele Athleten, Athletinnen zu uns in unser Performance Lab kommen und wir dann unsere wöchentlichen Mind Performance Calls haben, wo wir auch immer ein gemeinsames Training machen und da natürlich auch immer verschiedene Atemübungen mal wieder machen. Und meistens, wenn die am Anfang neu dazukommen, ganz oft das Feedback ist, Boah, ich kann diese Atemphase nicht halten. Das fühlt sich richtig unangenehm an. Und mit der Zeit dann irgendwann verändert sich das komplett bis hin zu einem Punkt, wo die dann sagen, boah, ich warte immer schon noch auf den Punkt, wo wir mal nach einer Atmung dann auch mal in die Ruhe gehen und ich einfach mal die Atempause genießen kann, wo sich das so komplett verschoben hat, aber wo man dann jetzt, nachdem du das auch nochmal gesagt hast, halt sieht, dass da einfach ja, dieses Level an ich atme vorhanden ist, aber nicht dieses Level von ich atme wirklich ökonomisch und ich atme so bestmöglich, wie es wirklich auch für mich hilfreich ist letztendlich.
Ja, ich bin bei vielen auch froh, dass Atmung eine autonome Funktion ist, weil ich mir sicher bin, dass sonst einiges verloren gehen würde. Aber es ist auch spannend, sich mal selber genauer zu beobachten, wie atme ich in gewissen Phasen meiner Bewegung und in gewissen Positionen. Es macht in manchen Situationen durchaus Sinn, eine Pressatmung zu machen, ne? Vor allen Dingen, wenn ich mit schwerem Gewicht arbeite, was ich irgendwie nochmal jetzt hochdrücken muss. Aber viele Leute fallen dann so in dieses kleine Loch, halten den Atem in Positionen an, wo es eigentlich gar nicht notwendig wäre, oder atmen zu flach, atmen nur in den Brustbereich rein, Bauchatmung irgendwie völlig abhanden gekommen, warum auch immer, funktioniert vielleicht in Position A super, dann geh mal in die Position, die du besser machen willst, auf einmal Bauchatmung weg. Und da ist halt spannend zu sehen, okay, warum geht das verloren und wie könnte dir das vielleicht helfen, wenn sie da wäre? Wie gesagt, das muss man immer testen, ob das einen Impact, einen positiven Impact vor allen Dingen hat. Wenn es den nicht hat, okay, da müssen wir einen anderen Weg gehen. Aber es ist, wie du schon sagst, gar nicht so einfach, den Atem zu trainieren und gewisse Atemphasen mal zu machen, wenn man da noch nie Berührungspunkte mit hatte. Aber dann auch in einem Rahmen wie bei dir, wo man Rückfragen stellen kann und wo man sagen kann, hey, wieso ist das vielleicht so? Nicht einfach so wild drauf los und ich mache jetzt hier Wim Hof-Atmung und total blöd, hat nicht funktioniert. Ja, betrachte bitte mal den ganzen Kontext, warum, wofür. Und wende dich dann auch an jemanden, der Ahnung davon hat und dir dementsprechend Input auch dazu geben kann. Aber es ist tatsächlich nicht so leicht, wie es aussieht. Es gibt auch Leute, die schwitzen ohne Ende beim Atemtraining. Das ist nicht so easy peasy, wie man denkt. Ich atme jetzt mal ein bisschen und dann ist gut. Das kann schon wirklich anstrengend werden.
Du hast vorhin, als du über diesen ersten Test gesprochen hast, gesagt, okay, kann sein, dass du da vielleicht siehst, dass du schon so auf propriozeptiver Ebene über ein paar Mobility-Übungen, beispielsweise in der Wirbelsäule, was stabilisieren kannst. Was sind generell so die Systeme slash die Möglichkeiten, die ich dann habe, um auch dann diese neuronalen Impulse zu verändern, beziehungsweise auch die Nervensystemreaktion zu verändern.
Möglichkeiten hast du an der Stelle wirklich sehr, sehr viele. Grundlegend ist es aber in der neuronalen Hierarchie so, dass du dich erstmal mit den drei größten inputgebenden Systemen beschäftigst, weil über die laufen nachher auch viele andere Connections, wo man sagen kann, okay, die gehen auch noch in andere Bereiche rein. Und dieser propriozeptive Ansatz, das, was wir also quasi in jeder Bewegung immer haben, ne, Informationen aus den Gelenken und so weiter, ist tatsächlich der Teil des Nervensystems, der, ich sag mal, am wenigsten berücksichtigt wird. Was auch wieder nicht heißt, dass er nicht wichtig ist, aber er ist fürs Nervensystem erstmal nicht so wichtig, sondern die nachfolgenden Dinge wie Gleichgewicht, also vestibuläre Information und vor allen Dingen visuelle Information. Je nachdem, welche Studie man sich durchliest, kann man sagen, dass zwischen 70 bis 90%, und die Zahl muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 70 bis 90% der sensorischen Informationen, die ich bekomme über meine Wahrnehmung, kommen über meine Augen. Und die Augen machen ja mehr als nur scharf zu sehen, peripheres Sehen. Ja, das sind so Fähigkeiten, die wir haben müssen. Aber die Augen haben auch was mit Schmerzreduktion zu tun. Es gibt zum Beispiel im Mittelhirn das sogenannte periaqueduktale Grau, dass durch diese Augenliegestütze, die man vielleicht schon mal gesehen hat, wo man denkt, was macht der da für eine bescheuerte Bewegung, ne? Wo diese Stifte oder diese Finger immer zur Nasenspitze oder zur Brücke der Nase gehen, je nachdem, welchen Hirnnerv ich treffen will, dafür sorgen, dass das Mittelhirn aktiv wird durch diese Konvergenz und Divergenz der Augen, also dieses Schielen und Erweitern. Und jemand gar nicht die Fähigkeit der Konvergenz trainieren will, also wenn jetzt ein Ball auf dich zufliegt, werden die Augen ja auch enger, weil du ihn ja dann auch dementsprechend fangen musst. Darum geht es erstmal nicht, sondern zu sagen, okay, was ist, wenn wir das Mittelhirn durch die Augen aktivieren, wo dieses periaqueduktale Grau liegt, Wie ist es dann mit deiner Schmerzwahrnehmung? Ne? Also so kannst du das in so viele Bereiche verketten, aber so von der Hierarchie Augen, Gleichgewicht, Propriozeption. Und trotzdem ist der propriozeptive Input halt wichtig. Ne? Es kann teilweise sein, dass du Probleme mit den Athleten gefühlt jahrelang rumlaufen, durch einen propriozeptiven Drill auf einmal löst und die dich angucken und sagen, ey, ich habe mich doch die ganze Zeit bewegt. Ja, aber nicht in dem Segment und vielleicht auch nicht in der Ansteuerung, wie du es jetzt gemacht hast. Und dann ist das Problem auf einmal weg und die denken so, ja, hätte mir auch einfallen können, so nach dem Motto. Ne? Aber vor allen Dingen bei Athleten ist es häufig so, dass du da weiterdenken musst, weil die sind von ihrer Körperkonstitution, von ihrem Leistungsniveau schon ziemlich hoch und da geht es dann mehr Richtung Gleichgewicht und Richtung Augen.
Spannend. Hast du zufällig mal mit einem Paraathleten oder Paraathletin zusammengearbeitet, die blind war?
Das ist witzig. Ich war vor 2 Jahren mit der Paraleichtathletik-Nationalmannschaft auf Lanzarote. Und ich habe tatsächlich mit einer Athletin zusammengearbeitet, die blind war. Also ich glaube 2% Sehkraft. Ne? Also das würde ich jetzt nicht mehr als visuelle Information bezeichnen. Mit der ich Drills getestet habe in Kombination mit ihrem, ich weiß nicht, wie die genau heißen, die haben ja so Supporterläufer. Die laufen ja neben den her. Und tatsächlich hat sie, wenn sie den Supporterläufer nicht hatte, immer so Schwankungen in ihrer Bahn gehabt. Also sie ist nicht geradeaus gelaufen, sondern hat dann immer so, die hat Millisekunden verloren, weil das, ich mache es im übertriebenen Sinne, mal immer so Kurven auf ihrer Bahn gelaufen ist. Und da habe ich auch gedacht, okay, ihr fehlt also ein taktiler Reiz, weil sie hat ja diese Hand oder dieses Band, was die da haben, hat sie ja fest, wenn sie mit ihm zusammenläuft. Und wenn er nicht da ist und sie den taktilen Reiz nicht hat, fängt das Nervensystem an, sich irgendwie nicht richtig zu orientieren. Und da habe ich dann einfach mal getestet, ich habe ihr so einen Gummiball in die Hand gegeben, wo eigentlich das Band ist von dem, der mit ihr sprintet. Und auf einmal war das ganze Bewegungsmuster einfach wieder gerade. Da habe ich auch gedacht, okay, es geht jetzt hier nur eigentlich um die taktile Information. Ich habe was in meiner linken Hand und kann gerade laufen. Ne? Und das war super spannend, weil sie dann auch zu mir kam und meinte, jetzt kann ich auch alleine mal irgendwie auf einem High-Level trainieren und muss mir nicht immer irgendwie Gedanken machen, in die Bahn von jemand anderem zu laufen. Und da sind halt auch noch ganz andere Athleten, denen Gliedmaßen fehlen, ne? Wo du gucken musst, okay, welchen Impact hat das, wie diese, wie heißen die denn, diese Schienen, diese Prothesen, die immer haben. Das sind ja auch unterschiedliche, die haben unterschiedliche Beschichtungen. Und. Das war eine super spannende Erfahrung. Und mit den Athleten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, es war eine Woche, wo ich da war. Ich hatte jeden Tag so 4, 5 Athleten, wo ich auch mal mitgegangen bin zum Training, wo ich auch mal geguckt habe. Und die sich dann wirklich auch mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die haben wirklich coole Drills mit an die Hand bekommen. Laufen mit einem Atemgurt, auch mega krass, ein paar Millisekunden schneller gewesen, Bestleistung übertroffen, nur mit einem Atemgurt und Laufen, ne? Also waren schon echt spannende Sachen bei.
Ja, super spannend zu sehen natürlich, wie sich dann sozusagen diese Inputsysteme verschieben oder es vielleicht irgendwie einfach nur so einen zusätzlichen Impuls braucht, um das wieder aufzufangen.
Ja.
Was ist, ich weiß, das lässt sich natürlich im Sinne der Individualität von Neuroathletik jetzt nicht so übergeordnet sagen, aber was würdest du sagen, sind so Übungen oder vielleicht auch so Mini-Drills, die grundsätzlich mal jedem Athleten, jeder Athletin gut tun würden oder die super hilfreich sein können?
Gut, dass du es nochmal vorher gesagt hast mit der Individualität, sonst müsste ich es jetzt nachschieben. Definitiv Atemdrills, die das Nervensystem entspannen, ne? Also wirklich auch mal eine entspannte Nasenatmung, Tütenatmung ist auch für viele ein hilfreiches Tool, sein Atemmuster zu kennen und mal bewusst ins Atemmuster, in den Bauch reinzuatmen, gleichzeitig die Vagusnervaktivierung durch Atmung mitzunehmen, weil das Nervensystem von uns allen, da beziehe ich nicht nur die Leistungssportler mit ein, größtenteils wirklich auf Stress fährt. Ne? Ich brauche eigentlich nicht immer noch einen Atemdrill, der mich noch aktiver und noch irgendwie, ne, diese sympathische Aktivität quasi hochfährt. Ich denke, dass es wichtiger ist, auch die Regenerationsphasen nochmal etwas effektiver zu machen durch, wie gesagt, Atemdrills, Vagusnervaktivierung, den kann man auch aktivieren durch Gurgeln, durch Summen. Ich nehme da auch immer gerne so Zeige- und Mittelfinger seitlich an den Hals, ne, tief einatmen und beim Ausatmen dann wirklich so lange summen, wie es geht. Da kriege ich den Vagusnerv von beiden Seiten. Vibration in der Ohrinnentasche durch so einen kleinen Massagestick, eine zweite elektrische Zahnbürste. Da sage ich auch immer, bitte nicht die Zahnbürste ins Ohr stecken, mit denen ihr euch die Zähne putzt. Ne? Aber so Vibrationsgeschichten, wo ich den Vagusnerv nochmal mitbekomme, um mal wirklich auch den entspannten Part oder den regenerativeren Part genauso ernst zu nehmen wie den Performance-Part. Ne? Wir wollen immer alle 100% und Leistung und hier und da und dort. Ja, verstehe ich. Aber dann auch zu sagen, ich suche mir 2, 3 gute Atemdrills, ich suche mir 2, 3 gute Vagusdrills und ich suche mir vielleicht auch 2, 3 Drills fürs Gleichgewichtssystem, wo ich gucke oder mit den Augen dann zusammen in Kombination gehe, um einfach mal Dampf abzulassen, Luft rauszulassen und zu merken, ey, meine Energiespeicher füllen sich auf, obwohl ich gerade bewusst hier was tue, ist, denke ich, so das, womit die meisten sich noch mal einen Tacken intensiver beschäftigen sollten.
Ja, super spannend, dass du das sagst mit dem Part, dass wir potenziell natürlich eher eigentlich in dem Stresssystem drin sind und nicht noch mehr Aktivierung auf der Seite brauchen. Ich habe, glaube ich, erst vor 2 Tagen einen Post gesehen von einem Performance-Coach aus den USA, dem ich folge. Und er hat so ein bisschen so ein Video gemacht über Eisbäder und hat gesagt so, hey, es ist so, ja, Standard geworden, dass super viele Leute irgendwie gefühlt täglich ein Eisbad machen. Und damit aber eigentlich immer so dieses Stresszentrum im Nervensystem aktivieren. Und eigentlich wäre es viel besser, wenn sie sich mal ein warmes Bad in der Badewanne gönnen würden, um einfach mal zu entspannen und mal loszulassen.
Ja, habe ich vor 3 Tagen auch einen Post zu gehabt. Das habe ich geschrieben, Eistonne, Atemtechniken und Co. Ne? Und wo man, das ist so der klassische Spruch, den Mütter früher gesagt haben, ja, wenn der von der Brücke springt, springst du dann hinterher, ne? Und dann sieht man das so bei seinem Lieblingskämpfer, ne, die dann auch marketingtechnisch teilweise super intelligent sind, ne? Und dann denken so, oh, mein Lieblingskämpfer macht das und jetzt mache ich das auch, wo ich mir denke, du machst genau gerade das, was deine Mutter früher gesagt hat, ne? Wenn alle von der Brücke springen, springst du hinterher, und das mit Eisbädern genauso. Ich will nicht wissen, wie viele Leute sich Körner klauen, anstatt sie gut zu investieren, nur weil sie meinen, dass Eisbad jetzt der Way to go ist. Anstatt mal, wie du sagst, in eine Badewanne oder Sauna zu gehen. Vielleicht bist du der Typ, der von der Thermoregulation mehr auf Wärme reagiert als auf Kälte und springst trotzdem ins Eisbad. Also es ist völlig, völlig verwirrend manchmal. Da denke ich mir, die Leute müssen noch einfach kurz nachdenken. Ganz kurz. Nicht einfach nachmachen, ganz kurz nachdenken.
Ja. Lass uns gerne nochmal, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, auf den MMA-Part eingehen. Wo macht da deiner Meinung nach Neuroathletik den größten Unterschied oder wo siehst du vielleicht auch bei den Athleten, Athletinnen, mit denen du arbeitest, den größten Unterschied durch euer Training?
Ja, die sind ja eigentlich eine laufende Baustelle, ne? Also es gibt ja immer irgendwas, was die haben, bedingt durch ihren Sport. Und da muss man halt priorisieren. Geht es jetzt in erster Linie darum, dass du wirklich eine Bewegung spezifizieren willst? Also geht es so wirklich um die letzten 1-2%? Geht es darum, Schmerzen zu reduzieren? Geht es darum, Schmerzen erstmal als nicht wichtig vom Nervensystem wahrnehmen zu lassen, weil beispielsweise ein wichtiger Kampf ansteht? Geht es um Beweglichkeit? Und da kannst du in jeden Bereichen wirklich was rausholen, weil deren Bewegungsmuster super flexibel sind. Ne, die sind auf dem Boden, die sind im Stand, die müssen kicken, die müssen schlagen. Also jedes einzelne Gelenk von denen ist permanent unter Belastung und permanent in verschiedenen Bewegungsfrequenzen tatsächlich auch unterwegs. Und da spreche ich das immer individuell mit denen ab, was steht gerade an und was brauchst du, ne? Es ist dann wirklich so, du musst irgendwann priorisieren, weil du findest immer irgendwas, wo du sagst, ja, wir könnten noch da, wir könnten noch da. Aber wenn ein Athlet zu mir kommt in die Online-Trainings, die wir dann alle 2 Wochen haben und sagt, Hey, ich merke gerade, dass ich beispielsweise bei einem Kick eine Blockade in der Hüfte habe. Können wir daran arbeiten? Dann ist es das Thema. Selbst wenn ich denke, also ich sage dann natürlich, ich sehe es auch als sinnvoll, dass wir vielleicht das und das machen. Aber wenn er dabei bleiben will, wenn ich sage, hey, wir arbeiten das erstmal auf, dann ist das so. Ne? Aber da geht es wirklich viel auch um Bewegungsmuster, um Wahrnehmung, aber auch um, wie soll ich sagen, Abhärtung. Dass das Nervensystem nicht völlig zusammenbricht, wenn du mal wirklich eine geschallert bekommst. Ne? Wenn wirklich das Auge vielleicht auch verletzt ist und blutet und du hast auf einmal nur noch auf einem Auge visuelle Informationen und vielleicht ist das das Auge, was nicht so gut arbeitet. Und trotzdem muss ich stabil bleiben, trotzdem muss ich meine Technik machen, trotzdem will ich den Kampf gewinnen. Ne? So verschiedene Szenarien dann auch mal so ein bisschen durchzuspielen. Ich hau denen jetzt natürlich keine rein, um das so eins zu eins zu machen, sondern dann kriegen die eine Augenklappe. Und dann ist das Auge erstmal zu und dann weiß ich, okay, es ist gerade nicht zur Verfügung für sensorischen Input. Und da ist halt immer so der Way to go. Wo steht der Athlet gerade? In welcher Phase seiner Wettkampfvorbereitung oder Training? Was ist gerade wichtig und was ist entscheidend für die nächsten Wochen? Und dann arbeiten wir uns da immer Schritt für Schritt voran. Was ich aber immer mache vor jedem Training, ist die reflexive Stabilität einmal sicherzustellen. Ein Drill zu haben, okay, bist du reflexiv stabil, alles klar, von hier aus können wir weitermachen. Und dann geht es, wie gesagt, immer in unterschiedliche Richtungen.
Gibt es eine Möglichkeit, habe ich gerade gefragt, diese reflexive Stabilität alleine zu testen?
Ja, tatsächlich, die gibt's. Ist jetzt so eine Sache, die ich auch mit denen mache, wenn ich mit denen online arbeite, weil dann bin ich ja auch nicht da. Ne, dann fehlt so dieser Impact quasi von der Seite. Aber was man gut alleine machen kann, ist dieselbe Ausgangsposition, Füße ganz eng zusammen, Arme locker hängen lassen, Augen erstmal zumachen. Und da merken schon viele Athleten, boah, krass, mein Körper fängt an zu arbeiten, meine Sprunggelenke arbeiten, meine Wirbelsäule wackelt vielleicht auch. Und dann mal verschiedene Positionen des Kopfes zu testen, also Füße weiterhin eng zusammen, Kopf mal nach rechts machen, bin ich stabiler, fange ich mehr an zu wackeln, Kopf nach links, Kopf nach oben, Kopf nach unten. Und das Gleiche quasi nochmal zu testen mit dem sogenannten Tandemstand. Das ist quasi, du stellst die Füße genau voreinander, dass die Zehen von deinem hinteren Fuß an die Ferse vom vorderen Fuß gehen. Und spätestens da, wenn da die Augen zugemacht werden, ist das für viele schon so, oh Gott, ich bin Profisportler, ich kann auch nicht mal einen Fuß vor den anderen stellen. Das wird mir schon so oft gesagt, wo ich sage, das hat nichts damit zu tun, das ist jetzt einfach nur, dir fehlen visuelle Informationen. Und ich will jetzt wissen, wie gut kann dein Körper sich stabilisieren? Da auch wieder mit unterschiedlichen Kopfpositionen, wieder rechts, links. Können die Zuhörer und Zuhörerinnen hier auch gerne mal zu Hause testen. Das ist nicht so einfach, wie sich das anhört, wo man sich denkt, ja, was will die von mir? Ich muss einen Fuß vor den anderen stellen und die Augen zumachen. Ihr werdet merken, dass das nicht so einfach ist, wie sich's anhört. Und dann kann man gucken, ist die reflexive Stabilität schon aus den Fugen geraten, wenn nur die Augen zu sind oder in einer gewissen Kopfposition. Dann kann ich auch aufs Gleichgewicht so ein bisschen zurückschließen, Kopf oben, Kopf unten und hole mir dann so die Information, wenn ich nicht da sein kann, um das einmal mit diesen Touchpoints zu testen.
Okay, macht Sinn. Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, grundsätzlich sollte nicht jeder von der Brücke springen, nur weil alle das machen. Denn im Sinne dessen sollte, darf vielleicht auch nicht jeder Neuroathletiktraining machen, nur weil in Anführungsstrichen alle anderen das machen.
Ja.
Diejenigen, die jetzt bis hierhin zugehört haben, was ist, sag ich mal, so für dich der ausschlaggebende Punkt oder wo sollte der Athlet, Athletin stehen, um zu sagen, hey, jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, mit Neuroathletiktraining zu starten. Gibt es da was, was für dich, ja, definierbar ist?
Die Erfahrung der letzten Jahre hat einfach gezeigt, dass Athleten dann auf mich aufmerksam werden, wenn sie merken, dass die herkömmlichen Herangehensweisen nicht mehr so funktionieren, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Also ich bin leider Gottes manchmal so das letzte Glied in der Kette, ne? Dann waren die schon beim Physio, beim Osteopathen, haben verschiedene andere Sachen getestet und gemerkt, so irgendwie ist das nicht das Ergebnis, was ich mir wünsche. Und dann fängt man halt an zu überlegen, okay, was kann ich noch machen und stößt dann vielleicht auf einen Neuroathletiktrainer, was ich super schade finde, weil ich die Rolle des Neuroathletiktrainers schon weiter vorne sehe. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich selber bin und denke, ich habe es nicht verdient, das letzte Glied der Kette zu sein. Aber ich denke, dass du als Athlet schon ein gewisses Bewusstsein mitbringen musst für dich und deinen eigenen Körper. Und dass du diese Bereitschaft auch aufbringen musst, zu sagen, ich gucke mir mal einen komplett neuen Trainingsansatz an. Weil das ist was Neues und die deutsche Mentalität ist ja oft so, ne, das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Und einfach eine gewisse Offenheit einem Thema gegenüberzubringen und zu sagen, ich probiere das einfach mal für mich aus. Ich habe ein Thema, wo das passen könnte und gehe einfach mal auf jemanden zu, wer auch immer das im Endeffekt ist, der diesen Ansatz dann auch vertritt und dementsprechend auch sauber aufarbeitet und zu schauen, hey, was ist denn möglich, wenn ich globaler denke, ist, denke ich, so der Schritt oder der Stand, den ein Athlet dann dementsprechend hat. Also wenn ich das jetzt mal so plump sage, so normale Leute, in Anführungszeichen, brauchen keinen Neuroathletiktrainer. Die werden nie darüber nachdenken, ich besorge mir einen Neuroathletiktrainer, außer es ist nicht neurologisch gravierend irgendwas. Ich habe damals im Ruhrgebiet auch mit vielen Leuten gearbeitet, die mit einem Schlaganfall, Aneurysma, ne, wo neurologisch wirklich was passiert ist, das ist wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt hier in meinem kleinen Dorf in die Stadt gehe und sage, könntest du dir vorstellen, mit einem Neuroathletiktrainer zusammenzuarbeiten, den erkläre, was ich mache, sagen die, nee, brauche ich nicht. Also du musst schon so dieses Bewusstsein dafür haben, dass es mehr gibt als nur dieses klassische Fitness, Athletiktraining und, ne. Mentaltraining baut sich ja jetzt mittlerweile auch einen sehr starken Weg, ne. Immer mehr Leute verstehen, wie essentiell das ist. Und ich hoffe, dass auch das in den nächsten Jahren für den Neuroathletikbereich auch genauso ist. Dass viele sagen, hey, das macht durchaus Sinn, so jemanden an der Hand zu haben.
Mhm. Ja, definitiv. Und ich fühle das voll, was du sagst, auch mit diesem Platz am Ende der Kette, weil letztendlich dem ganzen Mind-Performance-Part, den wir bespielen, das auch in der Vergangenheit natürlich gar nicht anders war, jetzt mittlerweile sich glücklicherweise so ein bisschen verschiebt, aber bei den meisten, ähnlich wie es halt auch mit Neuroathletik ist, ist natürlich trotzdem einfach diese Verknüpfung mit einem Problem, das ich habe, das dauerhaft nicht weggeht. Also es ist trotzdem auch bei uns, würde ich sagen, aktuell immer noch eine Seltenheit, dass Athleten zu uns kommen und sagen, ich will einfach besser werden und ich weiß, dass ich auf mentaler Ebene da genauso arbeiten darf wie auf körperlicher. In den meisten Fällen ist das halt eher dieser State von, also ich bin hier schon 10-mal gegen dieselbe Wand gelaufen, können wir vielleicht was anderes probieren, damit ich nicht wieder das mache. Und das ist, glaube ich, mit Neuroathletik natürlich nichts anderes.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel, ne? Deswegen ist das so. Ja, ich weiß auch, ich frage mich auch, was müssen wir denn noch tun, um dieses Bewusstsein vielleicht auch zu kreieren, ne? Aber am Ende des Tages treffen die Leute die Entscheidung für sich selbst. Und wenn man aber merkt, hey, da gibt es jemanden in meinem Umfeld, der arbeitet mit so jemandem, der ist begeistert, der erzielt gute Ergebnisse, der hat eine gute Bindung zu seinem Coach, das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, ne, Vertrauen zu haben, dann denke ich schon, dass in den nächsten Jahren vor allen Dingen Mentaltraining, Neuroathletiktraining, dass wir vom Ende der Kette mindestens ins Mittelfeld rutschen. Mindestens.
Yes, definitiv. Und ja, wie schon eingangs gesagt, das ist ja auch absolut einer der Gründe, warum ich dich unbedingt auch bei uns im Performance Lab dabei haben wollte als Expertin für Neuroathletik. Wir jetzt gemeinsam diesen ersten Kurs gemacht haben, da auf jeden Fall auch noch weitere Folgen werden und dann bahnen wir uns einfach gemeinsam unseren Weg nach vorne in der Kette.
Genau so sieht's aus. Das ist doch ein Wording hier.
Nice. Lara, ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kommt hier im Podcast immer vom vorigen Podcast-Gast. Das heißt, ich habe keinen Einfluss darauf.
Hättest du mich mal vorwarnen können so ein bisschen hier.
Dann würde das ja den ganzen Spaß rausnehmen. Die Frage ist, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das und wieso?
Eine Superkraft, die ich mir aussuchen würde und wieso? Wenn ich eine Superkraft hätte, dann wäre es, letztens sogar noch darüber nachgedacht mit meinem Mann. Der sagte, ich glaube, du willst jemand sein, der unsichtbar ist. Ich so, nein, das will ich nicht. Aber ich glaube, ich würde gerne Gedanken lesen können, weil ich glaube, dass durch dieses Gedankenlesen jetzt in Bezug auf meine Arbeit, mir geht es nicht darum, was Leute privat denken, ne? Das ist mir völlig egal, aber in Bezug auf meine Arbeit glaube ich, dass viele Gedankengänge nicht ausgesprochen werden, die für meine Arbeit so wichtig wären, dass ich sage, okay, ich kann so Gedanken lesen bei Athleten, dass da Sachen bei sind, die sie mir nicht bewusst sagen, aber mir auf einer anderen Ebene mitteilen. Und da denke ich mir, da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen tiefer ins Hirn graben und sagen, was beschäftigt dich da noch? Das kommt irgendwann, ne, wenn das Vertrauensverhältnis so da ist, dann sagen die dir auch alles. Aber so gerade am Anfang, glaube ich, gehen einige Aspekte verloren, weil man sich denkt, sage ich dir das jetzt oder nicht? Ist das wichtig oder nicht? Da kommen teilweise in so 0815-Gesprächen, so smarten Nebenbeigesprächen, so wichtige Infos raus, wo ich sage, wieso hast du mir das nicht in der Anamnese gesagt? Ich habe doch danach gefragt. Ach, ich dachte, das wäre nicht wichtig. Ich glaube, dass ich da so noch mehr Mehrwert und noch mehr Impact rausholen könnte.
Okay, spannend.
Ja.
Für diejenigen, die gerne ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren wollen, vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen, was sind die besten Anlaufstellen?
Die beste Anlaufstelle ist entweder über LinkedIn oder Instagram. Auf LinkedIn findet man mich unter Lara Schwab, ganz normal. Auf Instagram unter neurotrainerin.lara. Da einfach ganz smart, ganz locker anschreiben oder über die Webseite ein Beratungsgespräch vereinbaren. Ich habe Slots, wo ich mir wirklich eine Stunde Zeit nehme, wo wir entspannt quatschen können, worum es geht, ne? Wenn jemand da direkt eintauchen will quasi und sagen will, ich will mich da auch mal eine Stunde mit ihr auseinandersetzen, kann man das, wie gesagt, ganz entspannt über meine Webseite machen oder auch einfach ganz locker anschreiben.
Okay, alright, dann packen wir das auf jeden Fall noch mit in die Shownotes, gemeinsam auch mit dem Link natürlich zu deinem Kurs im Performance Lab, zu deinem Fearless Performance Kurs, wo es darum geht, bei einem nochmal mit Versagensängsten besser umzugehen und da auch Neuroathletik als Tool einfach zu nutzen, das zu steuern. Und ja, dann freue ich mich einfach auf alles, was noch kommt, Lara. Super, super dankbar, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Generell die letzten Wochen für dein Investment von deiner Seite, all das Wissen, das du hier reingegeben hast im Interview, aber auch im Kurs. Und wünsche dir erstmal noch eine richtig schöne Woche.
Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, danke, dass ich dabei sein darf. Und das werden noch bahnbrechende Zusammenarbeiten mit uns beiden hier. Das wird noch richtig gut. Ich freue mich drauf.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.